Ungewöhnliche Einflüsse wie Darmprobleme, Rückenleiden erzeugen. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfesendung. Aus dem Radio Horeb Außenstudio im Rheinland begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rückenleiden gelten als Volkskrankheit Nummer 1. Laut Statistik der Betriebskrankenkassen sind Rückenschmerzen die häufigste Ursache für eine Krankschreibung. In den meisten Fällen wird der Arzt dem Patienten wohl mehr Bewegung verordnen. Aber manchmal liegen die Ursachen auch tiefer. Und zwar so tief, dass man sie dort kaum vermuten würde, nämlich im Darm. Wie das zusammenhängen kann, Darmprobleme und Rückenleiden, darüber sprechen wir heute mit Sebastian Wurster. Er ist Physiotherapeut, Osteopath und Leiter des Zentrums für osteopathische Schmerztherapie in der Malteserklinik von Wegbecker. Das ist eine Fachklinik für Naturheilverfahren, liegt in Bad Brückenau, südlich von Fulda, von dort zugeschaltet. Herr Wurster, herzlich willkommen. Die Klinik von Wegbecker bietet seit 60 Jahren Naturheilverfahren an, vor allem zur Behandlung von chronischen Erkrankungen und zur Vorsorge auch. Ein Schwerpunkt ist dabei das Heilfasten. Damit wären wir schon fast beim Thema Darm, kommen wir vielleicht später noch kurz drauf. Aber das Heilfasten wird auch kombiniert mit anderen alternativen Heilverfahren, unter anderem der Osteopathie. Und die wiederum, die Osteopathie gehört zu Ihrem Spezialgebiet als Physiotherapeut. Vielleicht ganz kurz vorweg, Herr Wurster, Physiotherapeut, ist das das Gleiche wie der alte Krankengymnast?
Dieses Berufsbild Krankengymnast gibt es seit mehreren Jahren nicht mehr. Das wurde eingestellt, weil eben auch der Name krank eben schon so ein bisschen negativen Hintergrund hatte und die heutige Ausbildung des Physiotherapeuten einfach wesentlich mehr umfasst als die reine Gymnastik, die man früher eben mit den Leuten gemacht hat.
Ja, die Osteopathie ist zum Beispiel ein solches Gebiet. Wer das einmal selbst als Patient erlebt hat, der Osteopath legt die Hände auf den Körper auf. Das ist ein leichtes Drücken und Schieben, aber viel scheint da zunächst nicht zu passieren. Ich muss aber sagen, aus persönlicher Erfahrung, bei mir sind mal gerade Rückenschmerzen, gegen die der Arzt, der Orthopäde nicht ankam, genau mit der Osteopathie bei einem Physiotherapeuten wieder verschwunden. War für mich ganz erstaunlich, hat aber mit Wunderheilung nichts zu tun, oder Herr Wurster?
Nein, überhaupt nicht. Aber freut mich erstmal, dass Sie Ihre Rückenleiden wegbekommen haben durch unsere Therapie. Es ist einfach so, dass die Osteopathie im Gegensatz jetzt zur Physiotherapie oder eben zur allgemeinen orthopädischen Behandlung einfach wirklich auch versucht, die Ursache zu finden von den ausgelösenden Schmerzen. Das Thema ist meistens, dass es eben ganz anders liegt, als man eigentlich vermutet. Ja, die größten Bestandteile von so einer schmerzhaften Situation ist eigentlich nicht nur eine Ursache, sondern meist ein Zusammenschwingen von verschiedenen Faktoren. Ja, heutzutage setzen wir ja wahnsinnig viel, Sie wahrscheinlich auch. Und dadurch kommen wir automatisch in eine Verkrümmung, in Anführungszeichen, in eine Einseitigkeit nach vorne. Und das behindert dann in dem Moment nicht nur den organischen Trakt eben in seiner Bewegung, sondern auch in der Muskulatur, dass die Muskulatur eigentlich das macht, wofür sie normalerweise eben auch angeheftet ist, sich komplett zu bewegen. Ja, und das fordern wir eigentlich gar nicht mehr ab heutzutage.
Aber heißt das dann, dass die Osteopathie eigentlich jetzt nicht dazu gedacht ist, dass man es einem dauerhaft gut geht, sondern eigentlich nur einen so wiederherzustellen, dass man sich dann auch wieder richtig bewegt, um dann eben die Schmerzen wieder zu verhindern?
Exakt. Das Thema ist bei dem Ganzen, dass Sie zu einem Osteopathen meistens kommen, weil Sie eben selbstständig nicht mehr weiterkommen. Der Körper oder wir sehen den Körper eigentlich als Gesamtprozess an. Das heißt, der Körper kann sich eigentlich selber regenerieren. Es sei denn, er wird über verschiedene Faktoren eben daran gehindert. Manchmal kann man diese Faktoren eben selbstständig lösen. Manchmal braucht man dann eben einen Osteopathen, so wie uns jetzt dazu, der eben mit Drücken, Ziehen, Bewegen letztendlich dann wieder diese Funktionsstörung auflöst. Und dann ist aber unsere zweite Geschichte, die wir Ihnen mitgeben müssen, eben Ihnen auch sagen, was Sie bisher falsch gemacht haben, was Sie vielleicht verbessern sollten, damit eben genau dieses Problem nicht mehr auftritt.
Wo kommt die Osteopathie eigentlich her? So furchtbar lang ist die bei uns ja auch noch gar nicht im Einsatz, oder?
Ja, das sieht man mal, wie ein bisschen rückständig wir hier in Deutschland sind. Die Osteopathie wurde eigentlich begründet 1874 in den USA. Da hat ein amerikanischer Arzt mit Namen Andrew Taylor Still praktisch diese Osteopathie ja begründet und hat in dem Moment, er war selber Chiropraktiker, eben gemerkt, dass er immer wieder den Leuten immer wieder die gleichen Gelenke eingerenkt hat und war damit ein bisschen unzufrieden und hat dann im Nachgang die Leute einfach mehr gefragt. Er hat gefragt, was haben sie denn noch außer ihrem Nacken zum Beispiel? Und dann hat er festgestellt, weil er auch sehr akribisch eben dokumentiert hat, dass ganz häufig zum Beispiel Magenschmerzen mit dem linken Nacken oder mit der linken Schulter zusammenhängen. Und daraufhin hat er dann eben versucht, das Organ Magen mit anatomischen Grundkenntnissen wieder im Sinne eines Chiropraktikers erstmal anzuschubsen, also die Bewegung wieder zu fördern, hat aber dennoch trotzdem dann eingerenkt, in Anführungszeichen, und siehe da, dieses Einrenken, dieses Deblockieren des Halses hat wesentlich länger angehalten, ja, bis der Patient wiedergekommen ist. Und das hat er dann praktisch bis in den Exzess weitergetrieben und hat dann in dem Moment immer mehr Faktoren mit hineingenommen in die Therapie. Mit ein paar anderen Leuten zusammen hat er dann eine Schule gegründet. Und die Therapie hat sich dann jetzt über die Jahre, Jahrzehnte eben immer weiterentwickelt und wir sind jetzt heute, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Stand, wo wir wirklich wahnsinnig vielen Leuten helfen. Viele Leute kennen vielleicht schon den Begriff, aber er wird immer moderner, sodass die Krankenkassen zum Beispiel jetzt auch über 90 Krankenkassen übernehmen auch die Osteopathie praktisch als Therapieform.
Also spannend, hat einen wirklich wissenschaftlichen Ursprung, nicht aus dem fernen Osten, wie man vielleicht vermuten würde bei diesen sanften Heilungsmethoden. Mutmaßt man ja oft, dass das aus Asien kommt, ist in dem Fall gar nicht so. Kann denn mit Osteopathie jeder Schmerz behandelt werden?
Die meisten, würde ich sagen. Also es gibt natürlich Akutschmerzen, die letztendlich aus anderer Herkunft kommen, wie jetzt zum Beispiel ein Entzündungsschmerz. Da können wir zumindest unterstützend arbeiten. Ja, also wir können dann in dem Moment den Schmerz nicht komplett nehmen, weil so eine Entzündung dauert einfach seine Zeit. Aber unser Tenor ist praktisch dahinter, dass wir den Körper so unterstützen, dass eben diese Heilungsphase, die der Körper selber hinbekommen sollte, dass diese so unterstützt ist und so schnell wie möglich dann eben auch stattfinden kann und ablaufen kann.
Kann man sich denn darauf verlassen, dass jeder, der sich als Osteopath bezeichnet, sein Handwerk auch kann?
Im Moment ist es recht schwierig, weil das Berufsbild Osteopath hier in Deutschland noch nicht gesichert ist. Ich hatte vor kurzem jetzt erst gelesen, dass am 15. oder am 13. Mai praktisch der Bundesverband der deutschen Osteopathen, der VOD, praktisch einen Riesenschritt in die Richtung Anerkennung gemacht hat, dass man eben die Osteopathie eben als Heilberuf anerkennt, unabhängig von der Physiotherapie, weil es ist wirklich nochmal ein eigener Ausbildungsbereich. Es gibt viele Universitäten, die schon die Osteopathie praktisch als Studiengang anbieten. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Man sollte, wenn man selber in eine Behandlung reingeht, auf jeden Fall den Therapeuten fragen, ob er zumindest bei den Krankenkassen gelistet ist. Diese Krankenkassen listen dann praktisch den Therapeuten, wenn er nachweisen kann, dass er die vorgegebenen 1350 Unterrichtseinheiten, Unterrichtsstunden dann wirklich auch absolviert hat. Es nennen sich durchaus Physiotherapeuten, auch Osteopathen, die einfach nur mal ein paar Wochenendkurse letztendlich absolviert haben, obwohl sie eben noch nicht wirklich dieses Komplett-Know-how haben. Sie können es, weil es eben noch nicht gesetzlich gesichert ist.
Das jetzt mal so als Vorbau, damit wir wissen, mit wem wir reden, auch was für Ansätze Sie haben in der Behandlung. Kommen wir jetzt aber erstmal zu dem Schwerpunktthema an sich dieser Sendung, nämlich wie Darmprobleme Rückenleiden erzeugen können. Ich habe mal gelesen, die Innenfläche des Darms bei einem erwachsenen Menschen durchschnittlich umfasse an die 300 Quadratmeter. Herr Wurster, kann das sein, dass das die größte Kontaktfläche des Körpers zur Außenwelt ist?
Das ist so. Es ist natürlich, wie Sie schon sagen, der Kontakt zur Außenwelt. Man glaubt es kaum, weil der Darm sich ja in einem drin befindet. Aber wir haben in dem Moment eigentlich, wenn wir uns den Mund anschauen und dann bis zum Ausgang durchgehen, keinen direkten Kontakt zu dem inneren Organ selber, also zu unseren Bauchorganen letztendlich selber. Es ist ein komplett in sich geschlossenes Röhrensystem, das eigentlich komplett nur mit der Außenwelt zu tun hat. Deswegen haben wir in dem Moment auch sinnigerweise unser Immunsystem dort sitzen im Darm, damit eben genau diese äußeren Erreger, in dem Fall die Nahrung, in Anführungszeichen äußeren Erreger, dann praktisch direkt mit dem Immunsystem in Kontakt treten und dann letztendlich eben keine Blödsinnigkeiten im Körper anstellen, wie jetzt zum Beispiel Entzündungen. Manchmal, wenn der Darm eben dann nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte, können dann eben chronische Entzündungen im Darm dann auftreten, weil es eben ein Erreger von außen ist, den wir aufnehmen mit der Nahrung.
Wodurch kann der Darm denn alles belastet werden? Also Sie haben gesagt, Erreger können natürlich mit der Nahrung aufgenommen werden. Das kennen wir natürlich alle, die Viruserkrankungen, die dann gerne auch in den letzten Monaten da durchgegangen sind und weitergereicht wurden durch die Bevölkerung. Aber auch falsch essen und so weiter. Bleibt es dabei oder gibt es noch mehr?
Ja, falsch essen definiert sich ja in verschiedenen Komponenten. Das ist einmal natürlich das, was wir alle kennen, zu viel essen. Man kann aber auch zu wenig essen. Ja, wir brauchen einen gewissen Stoffwechsel und der beinhaltet dann eben die regelmäßige Aufnahme von Nahrung, also auch unregelmäßige Nahrungsaufnahme. Das überhastete Essen, das heißt nicht ordentlich kauen, ja, also nicht den Speisebrei mit genug Verdauungsmaterial, also mit Verdauungsflüssigkeit bebreien, ja, nicht genug mechanisch zerkleinern. Weil man muss sich wirklich vorstellen, wir nehmen Zellen in uns auf. Ob es jetzt ein Fleisch ist oder ein Gemüse, es sind geschlossene Zellen und diese Zellen müssen so zermalmt und so, also die Zellhäute müssen so zermalmt und aufgelöst werden, dass wir an das Innere der Zelle kommen. Und mit dem Inneren der Zelle können wir erst was in unserem Körper anfangen. Das können wir dann erst für unsere Funktionen dann letztendlich aufnehmen, dass wir Energie verbrennen. Und das sind schon kleine Zahnrädchen, die man drehen muss, dass es einem wirklich auch überhaupt wunderbar geht und auch der Stoffwechsel auch wunderbar läuft.
Also das richtige Essen, ich vermute, das müssen wir jetzt nicht alles schon jetzt ausbreiten, nicht zu fett, nicht zu schwer mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter, aber auch gut gekaut. Also das schnelle Mittagsbrot im Stehen, das ist nicht das Richtige.
Nicht, nein. Zumal wir ja auch unter einem ganz wesentlichen Punkt leiden. Heutzutage haben wir unglaublich viel Stress im Alltag, ja, über die Informationen, die wir bekommen, über Handy, E-Mail etc., ist es natürlich so, dass man den Alltag nicht wie früher wirklich stressfrei gestalten kann.
So rhythmisch.
Ne? Ja, genau. Und was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass der Darm 4 bis 5,5 Mal so viele Nervenzellen als das Rückenmark beinhaltet. Wir haben ein eigenes Nervensystem im Darm, ein enterisches Nervensystem, so nennt man das auf schlau, was wir alle schon mal bestimmt mitbekommen haben, wenn wir eine Prüfung oder wenn wir kurz vor einem wesentlichen Ereignis sind, einer Hochzeit zum Beispiel, wie häufig wir dort auf Toilette gehen mussten, wir bekommen Bauchschmerzen, wir müssen häufig auf Toilette gehen. Da liegt wirklich dieses Nervensystem daran. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben einen konstanten Stress am Arbeitsplatz, dann ist genau das, dieses häufige Toilettengehen, dieses Zusammenkrampfen des Darms in einer kleineren Form dauerhaft vorhanden. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen Reiz auf dem Darm mit einem Stress. Das liegt wirklich an diesem Nervensystem.
Ungewöhnliche Einflüsse wie Darmprobleme, Rückenleiden erzeugen, ist das Thema in dieser Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Sebastian Wurster. Er ist Therapeut für Osteopathie und Leiter des Schmerzzentrums der Malteserklinik von Weckbecker südlich von Fulda. Sie haben gesagt, Herr Wurster, dass Stress den Darm beeinflusst, leuchtet ein. Dass Stress dazu führt, dass man sich verspannt und Rückenprobleme verursacht, auch das leuchtet sehr ein. Aber dass die Darmprobleme auch Rückenprobleme auslösen, wie geht das?
Es hört sich am Anfang sehr weit hergeholt an, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man in die tiefere Anatomie hineingeht, muss der Darm ja irgendwo aufgehängt sein. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf die Seite lege und dann einmal in der Nacht drehe oder mehrfach drehe, dann würde ein Darm, der nicht aufgehängt ist, an einer festen Struktur, ja, ein irrsinniges Kuddelmuddel im Bauch verursachen. Ja, das heißt, es würden Knoten entstehen etc. Da hat der Körper einfach in dem Moment vorgesorgt, er hat einfach einen Sack bzw. mehrere Säcke um diese einzelnen Strukturen herumgelegt. Ein ganz prägnanter Wortschatz, den wir heutzutage sehr, sehr häufig hören, Faszie, eine Haut, ja, um dieses Organ oder um mehrere Organe. Und der Darm selber hängt praktisch an dem sogenannten Bauchfell, an dieser Bauchhaut, und zwar von hinten, direkt am Lendenwirbelbereich praktisch an, wo sich eben auch Muskeln befinden, die auch eine Haut haben. Und diese zwei Häute, die hängen auch mit einem Vakuum praktisch aneinander fest, mit kleinen Verbindungen. Das heißt, wenn der eine Partner dann praktisch zieht, zum Beispiel durch diesen Stress, den wir jetzt gerade vom Darm her schon benannt haben, dann muss der Gegenspieler, sprich die Muskulatur, die Wirbelsäule, irgendwie gegenhalten, weil sonst krümmen wir uns nach vorne. Und dadurch entstehen dann zwangsläufig Muskelverspannungen im Rückenbereich zum Beispiel, die dann letztendlich ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Stärke dann zu einem Schmerz provoziert werden können, den wir dann eben im Rücken merken, obwohl wir eigentlich den Auslöser im Darm haben.
Also das heißt, der Darm reagiert auf Stress zum Beispiel und zieht, was meinen Sie mit der Darm zieht, das heißt, der schwillt an oder bewegt sich und die Rückenmuskulatur, wo er aufgehängt ist, muss gegenhalten?
Er krampft dann eher nach vorne zusammen. Er kann sich natürlich aufblähen, wenn wir uns zum Beispiel unabhängig von dem Stress wieder diese schnelle Nahrungsaufnahme fokussiert betrachten. Das heißt, wo ich dann auch mit Sicherheit ein bisschen Luft mit aufnehme, dann gärt das Ganze. Ich habe zu wenig Verdauungssäfte praktisch provoziert durch weniger Kauen. Und dadurch wird eben dieser Speisebrei nicht eigentlich so breiig gemacht, wie wir ihn eigentlich bräuchten. Dadurch entstehen dann eben mehr Blähungsgefühle, weil er gärt, weil er länger im Darm eben drin ist. Und dadurch expandiert dann das Hohlorgan Darm und zieht dann oder drückt in dem Fall dann nach hinten durch. Haben wir vielleicht alle schon mal mitbekommen, wenn wir mal wirklich so einen geblähten Bauch mal hatten, dass man wie so Nierenschmerzen zum Beispiel gespürt haben, einseitig vielleicht auch. Das ist dann dieses Expandieren des Darms und Druck praktisch von innen nach außen ist immer mit einem Schmerz letztendlich verbunden. Nicht nur vorne, sondern eben auch in dem Moment hinten.
Und hinten ist der Rücken, das heißt, das sind die Zusammenhänge, wie ein gereizter Darm, auch ein geblähter, krampfender Darm auch Rückenprobleme auslösen kann. Sind das dann ganz bestimmte Rückenprobleme? Können Sie als Schmerztherapeut das identifizieren?
Wir schauen als Schmerztherapeuten direkt immer in beide Richtungen. Wir schauen von vorne und von hinten eben in die Lendenwirbelsäule. Meistens, wenn es eben direkt von der Wirbelsäule letztendlich ein Schmerz provoziert wird, dann geht das meist eben mit einer Bewegungseinschränkung einher. Das heißt, der Patient kann sich zum Beispiel zur einen Seite nicht neigen oder kann sich nach vorne nicht neigen oder zurückneigen. Und wir können dann genau definieren, welcher Wirbel sich eben im Verhältnis zu den anderen nicht bewegt. Das habe ich dann in diesem Bereich, wenn es der Darm eben provoziert, nicht in dem Ausmaß. Das heißt, ich kann oder spüre dann direkt auch von vorne dieses Blähungsgefühl. Man sieht es dann eben, man kann abklopfen, man hört es mit einem sonoren Schall. Wenn ich auf den Bauch klopfe, dann hört man auch, dass da eben Luft sich befindet in diesem Bereich. Beziehungsweise, wenn die Muskulatur von vorne sehr, sehr kräftig ist. Und dann weiß man schon, okay, da schützt der Körper letztendlich den vorderen Bereich.
Wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb über die Frage, wie Darmprobleme Rückenleiden erzeugen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Lebenshilfesendung bei Radio Horeb soll auch ganz besonders Ihre Sendung sein. Das heißt, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema Darmprobleme, Rückenleiden, vielleicht ist Ihnen jetzt der Verdacht aufgekommen, dass ein Rückenleiden mit Darmschwierigkeiten zusammenhängen könnte. Sie können uns gerne anrufen in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sie können direkt mit Sebastian Wurster sprechen. Er ist Therapeut für Osteopathie und Leiter des Schmerzzentrums der Malteserklinik von Wegbecker, einer Klinik für Naturheilverfahren. Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die Ärztin ist. Wenn sie morgens in die Praxis geht, dann muss sie vorher nur in eine Zeitung geguckt haben mit großer Verbreitung, um zu wissen, mit welchen Leiden die Patienten an dem Tag kommen werden. Das soll jetzt nicht unser Ansatz sein. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Vermutungen oder Ängste in ihnen wecken wollen. Aber vielleicht ist in ihnen ja tatsächlich der Verdacht aufgekommen, ich habe da Darmprobleme auch grundsätzlich, da stimmt oft was nicht und Rücken auch, kann das zusammenhängen? Also das ist die Nummer 089 517 008 008. Rückenprobleme sind die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Die Ursache für ein Rückenleiden kann manchmal im Darm liegen. Und genau darüber sprechen wir mit dem Osteopathen Sebastian Wurster in dieser Sendung. Wenn Sie Nachfragen haben, Darmprobleme und Rückenleiden, kann das bei mir auch zusammenhängen? 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und ich begrüße nun Herrn Anthony aus Dieburg. Grüß Sie, Herr Anthony.
Ja, guten Tag. Ich habe also Folgendes. Seit 5 Jahren habe ich am linken Arm, das geht bis hoch zur Schulter und Nacken, sensorische Probleme. Also das Feingefühl ist weg, schwindet immer mehr. Und da habe ich jetzt schon alles Mögliche ausprobiert. Massagen, Spritzen, Gymnastik, alles Mögliche. Das hilft aber nicht grundlegend. Jetzt sagen Sie, dass der Magen, gerade am Anfang haben Sie gesagt, dass das mit der linken Schulter, linken Nacken zusammenhängt. Und ich habe auch Verdauungsprobleme. Was kann ich denn jetzt vom Magen aus her tun, so ernährungsmäßig? Was schadet den Magen am meisten oder was ist denn gut für den Magen? Weil da besteht bei mir 100% ein Zusammenhang.
Wie ernähren Sie sich denn grundlegend? Essen Sie recht schnell?
Ich esse schnell, das stimmt schon, ja. Und ich esse eigentlich alles. Es gibt also nichts, was ich nicht esse.
So verkehrt. Also das Einfachste ist wirklich in erster Linie erstmal sehr, sehr gut zu kauen. Wirklich jeden Bissen ordentlich so zu kauen, dass man schon eigentlich denkt, ach Gott, das ist ja eigentlich schon ein eigener Brei. Dann sind Sie richtig, dann können Sie erst schlucken. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, trinken Sie zum Essen.
Nee, eigentlich nicht.
Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil die Thematik dahinter steckt, Sie verdünnen in dem Moment mit dem Getränk eigentlich den Verdauungssaft. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt wahnsinnig viel Verdauungssäfte. Das heißt, eine halbe Stunde davor und danach trinken. Und der dritte Anteil ist in dem Moment wirklich auch zu schauen, dass Sie regelmäßig essen. Ja, also dass Sie ungefähr zu den gleichen Zeiten die Nahrung aufnehmen. Ja, das ist auch wichtig, weil die Verdauungssäfte brauchen Takt, die brauchen Regelmäßigkeit, gerade was Leber und Galle zum Beispiel betrifft, die zusammen mit dem Magen arbeiten, die brauchen ein Taktgefühl, ja, also eine konsequente Rhythmik jeden Tag. Und wenn man da sich dran hält, dann könnten sie wahrscheinlich sehr, sehr gut schon mal in die richtige Richtung gehen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn eine sensomotorische Dysbalance dort entsteht, wie Sie es eben schon mal selber sagen, dann ist definitiv auch die nervale Komponente, also der Nerv selber, der aus der Halswirbelsäule austritt, mit betroffen. Je nachdem, wo sich das Ganze befindet, Außenseite, Innenseite, können Manualtherapeuten oder Osteopathen genau sagen, welche Höhe aus der Halswirbelsäule das Ganze tritt. Weil man darf dann in dem Moment nicht sagen, es ist nur der Magen, sondern der Magen letztendlich ist in diesem ganzen Bereich vielleicht eine Mitursache, die andere Symptome mit sich gebracht hat. Das heißt, ein Magen wird in dem Moment einen Verspannungszustand nach oben eben letztendlich provozieren. Die Muskulatur hängt an der Wirbelsäule auf, der Muskel zieht sich zusammen, die Wirbelsäule reagiert aufgrund von diesem Zug und verändert sich in Form von verschiedenen Druckmaßnahmen, die dann letztendlich auf den Nerven drücken und diese Ausstrahlungserscheinungen bzw. motorischen Einschränkungen provozieren können. Das heißt, nicht nur den Magen so versorgen, nicht nur den Magen behandeln, vielleicht auch bei einem Kollegen, der dann einfach auch mal ein bisschen die Beweglichkeit fördert, sondern eben auch die Strukturen, die damit zusammenhängen. Das heißt, wenn wir vom Magen aufwärts gehen, das Zwerchfell, also die Atmung fördern in dem Moment. Da haben wir meistens auch Atemprobleme, also dass sie nicht komplett durchatmen können, mit integriert. Und dann eben oben, wie Sie eben schon gesagt haben, manuell dann in dem Moment die Muskulatur entlasten und aber auch die Wirbelsäule wieder in Beweglichkeit bringen. Nur dann haben wir dann auch den Effekt, dass wenn wir alles behandeln, dass sie dann auch eine nachhaltige Wirkung haben. Und im dritten Gang dann in dem Moment dann auch ein paar Eigenübungen, damit sie es auch beibehalten können, neben dem Ernähren, was wir jetzt gerade gesagt haben.
Herr Anthony, danke schön für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute, gute Besserung Ihnen. Und Herr Wuster, geht sowas denn ohne Begleitung oder muss man eigentlich da einen Profi an der Seite haben?
Also man kann es probieren, dass man in dem Moment erstmal über die Ernährung, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, das selbstständig probiert. Aber so wie sich das anhört, wenn der Nerv schon mit integriert ist, da auf jeden Fall mit einem Profi zusammenarbeiten. Also Osteopath oder Manualtherapeut jetzt in dem Fall, weil es definitiv mit der Wirbelsäule eben kongruent zusammenhängt.
Jetzt begrüße ich Frau Metzger. Sie ruft uns aus Tauberbischofsein an.
Grüß Sie, Gott, Frau Metzger. Grüß Gott. Ich habe bei der Darmspiegelung haben Sie festgestellt, dass ich ein zu langer und gewundener Darm habe und habe auch sehr Probleme mit der Verdauung. Und dann, weil Sie das Zusammenhänge sagen, ich habe vom Rücken aus immer Schmerzen in das rechte Bein runter schon. Und auch mit dem Magen manchmal Probleme. Und jetzt könnte Sie mir da sagen, ob was da zusammenhänge. Oder was mit dem Darm, da leide ich am meisten drunter, weil man ja keine so Verdauung da hat.
Sagen, ja. Ob Sie Blähungen haben?
Ja, Blähungen, ja. Ich habe aber von der Hildegard immer die Galgant-Tabletten und nähre mich auch nach Hildegard, aber ich esse halt doch ein bisschen zu viel Süßes und es tut auch nicht so gut, ja.
Nee, das übersäuert praktisch schon so ein bisschen und wenn die Verdauung schon allgemein nicht so besonders gut geht, dann sollte man darauf achten, dass man dann letztendlich sich etwas schonender ernährt, wobei ich absolut nachvollziehen kann, wenn man eben ständig Probleme hat, dann ist man ja auch sehr energiearm und dann möchte man dann natürlich etwas zu sich nehmen, was recht viel Energie als Nahrungsmittel eben beinhaltet und das ist einfach mal Süßes. Wenn Sie mir ganz kurz helfen können, ich weiß es nicht, Sie haben jetzt gerade mit den Verschlingungen gesagt, hat der Arzt Ihnen auch gesagt, auf welcher Seite die sind? Sind die
rechts oder links? Nein, hat er nicht. Ich hatte mal Darmspiegelung sind natürlich schon ein paar Jahre her. Und da hat er, ich bin sehr klein.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ich habe 4 schwere Kinder gehabt, ob das von der Schwangerschaft. Und er hat nur gesagt, ja, deswegen haben sie Probleme, weil sie so ein langer Darm und ein gewundener Darm haben. Mhm.
Was man machen muss dann in dem Moment, wenn der Darm etwas länger ist, ja, also ist für mich natürlich von der externen Seite hier schwer zu sagen, das müsste ich mir anschauen in Ihrem Fall. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wenn Ihr Darm etwas länger ist als der Normaldarm in Anführungszeichen und vor allem der Dickdarm ist ja bei Ihnen dann in dem Moment betroffen, muss man sich vorstellen, was denn der Dickdarm überhaupt macht. Der Dickdarm entzieht dem Speisebrei die Flüssigkeit. Das heißt, wenn Ihr Darm länger ist, hat er natürlich in dem Moment dann mehr Zeit, dem Speisebrei die Flüssigkeit zu entziehen. Somit wird der Speisebrei, praktisch der Kot, etwas trockener. Dieser Kot wird dann in Richtung Verstopfung provoziert. Ja? Das heißt, dieser trockene Kot in dem Moment staut sich in ihrem Bauch. Meistens ist es so, dass dann sich der Rest des Speisebreis hinten dran staut und dass man immer so wechselhafte Stuhlgänge hat. Einmal fester und einmal weicher. Ist das bei Ihnen auch so?
Ich habe noch nie Durchfall gehabt. Ich habe immer sehr harter.
Immer sehr hart. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt in dem Fall eher den Speisebrei mit Flüssigkeit versorgen. Das heißt für Sie, Sie müssen ein bisschen mehr trinken. Wie schaut es denn aus, was mit dem Trinken selber? Kommen Sie damit gut klar? Trinken Sie ordentlich 2 Liter
so am Tag? Weil ich schon mit Nierensteinen zu tun habe, ich trinke schon 2 Liter, aber viel Tee halt.
Viel Tee. Ja, das ist sehr, sehr gut mit dem Tee. Machen Sie mal eines und versuchen Sie mal mit warmem Wasser zu arbeiten. Also wirklich ein Wasser aufkochen lassen und so heiß wie möglich trinken. Das fördert die Verdauung um ein Vielfaches. Man kann durchaus, haben Sie Herzprobleme, wenn ich fragen darf?
Ja, sehr. Ich halt mit Atmung kriege, also Fahrradfahren, ich kriege halt schlecht Luft, ja.
Okay, und die hat Ihr Arzt oder hat ein Arzt Ihnen schon Herzmedikamente gegeben?
Ich wollte eigentlich noch keine, weil ich den Herzwein von der Hildegard und mir Galgant und ja, ich bin halt schon älter und so sagen sie, dass das nicht so auch mit Alter schon zu tun hat wahrscheinlich.
Dann kann man durchaus mal eines mal versuchen, neben dem warmen Wasser, was man trinken kann. Ja, also neben diesem heißen Wasser, versuchen Sie mal in der Apotheke ein Magnesium sich zu holen. Magnesium möglichst nicht als Tablette bitte, weil da reizen wir natürlich den Magen auch wieder, sondern als Brause, als Pulver. Ich sage jetzt wegen Werbungszwecken kein Mittel, kein richtiges Mittel, aber gehen Sie mal in die Apotheke und sagen Sie jetzt in dem Moment mal, Sie hätten gerne ein Magnesiumpulver. Magnesium selber, wenn man das regelmäßig zu sich nimmt und die Depots voll sind, provoziert ein Magnesium in einer Überdosierung, also da braucht man keine Angst zu haben, eher einen weicheren Stuhl. Und das ist ja genau das, was wir jetzt erstmal erreichen wollen. Und Magnesium ist was Natürliches, es ist nichts Schlimmes. Und die Kombination Magnesium und heißes Wasser, das würde ich in Ihrem Bereich mal ausprobieren, ob Sie mit einer regelmäßigen Magnesiumgabe, mit regelmäßigem heißem Wasser, eine schöne Bewegung, also wirklich an der frischen Luft auch schön spazieren gehen, ob Sie da vielleicht nicht besser mit hinkommen mit dem Darm.
Tabletten nehme ich schon und die soll ich bleiben lassen, nur Pulver.
Pulver bitte. Ja, die Tabletten bitte nicht, weil da muss Ihr Magen sich schon wieder anstrengen, diese Tabletten dann letztendlich auseinander zu ätzen, sage ich jetzt mal, das ist ja Magensäure und die Tabletten müssen erstmal klein gemacht werden. Und das Pulver, da haben wir wieder Flüssigkeit mit dabei, haben wir es noch besser.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Metzger, auch Ihnen alles Gute und gute Besserung. Herr Wuster, mir fällt noch etwas ein, was ich für die Kinder für das Gegenteil bei Durchfall schon gekauft habe, wo aber auch draufsteht, dass es auch bei hartem Stuhl hilfreich ist, so Flohsamen oder sowas, das ist ja auch beliebt, um Stuhl weich zu machen mit Flüssigkeit. Gibt es auch die Möglichkeit noch?
Ja, es gibt Flohsamen, Flohsamenschalen, es gibt sogar Medikamente, also schulmedizinische Medikamente, die letztendlich auf dieser Grundlage fungieren. Das ist aber dann wieder eine Substitution praktisch, die Sie dann mit jedem Essen dann zunehmen sollten. Ja, oder eben letztendlich in einem Glas Wasser dann aufquellen lassen. Ist natürlich dann auch für die Leute dann so eine Typsache, ob man Flohsamen dann auch trinken mag. Wenn man sich so im Fokus mal vorstellt, das sind Flohsamen selber. Das gebe ich gerne bei oder rate ich gerne bei Divertikeln, also bei solchen kleinen Aussackungen im Darm an, damit eben in diesen Aussackungen kein Stuhl hängen bleibt. Bei festem Stuhl funktioniert eigentlich das Magnesium und das heiße Wasser sehr, sehr einfach.
Gut. Vielen Dank. Wir sprechen in der Lebenshilfesendung über das Thema ungewöhnliche Einflüsse wie Darmprobleme, Rückenleiden erzeugen können. Unser Gast Sebastian Wurster ist Osteopath. Ein Anrufer hat gefragt, Herr Wurster, ist Osteopathie unproblematisch auch für Menschen, die nach der Lehre der katholischen Kirche leben wollen? Da sind manchmal bei den alternativen Heilverfahren, gibt es auch den Verdacht, könnte das auch was ein Bereich sein, in den man sich hineinbegibt, der ungute Auswirkungen haben könnte, auch auf geistlicher Ebene. Wie steht es da mit der Osteopathie? Die kommt ja aus den USA.
Verstehe ich absolut die Denkweise. Wir kämpfen, also wir Osteopathen kämpfen wirklich für die Anerkennung hier in Deutschland, weil wir gar nicht als die alternative Heilmethode gelten möchten. Es ist ein Zusammenhang wirklich von einer ganz kalkulierten Anatomie mit schulmedizinischen Hintergründen, was eben die physiologischen Abläufe im Körper eben stattfinden lässt. Und wir sind eigentlich Handwerker, ja. Das heißt, wir schubsen den Körper in die Richtung mit der Hand an, die der Körper eigentlich selber machen sollte. Also wir haben in dem Moment, ich möchte das überspitzt jetzt benennen, ich selber bin Katholik, aber man ist konfessionslos in diesem Bereich, ja. Das heißt, es könnte jeder durchführen, letztendlich, wenn er ein bisschen in der Hand geschult ist, weil man darf natürlich nicht zu fest an den Bauch zum Beispiel hingehen, weil sonst kann man natürlich auch Verletzungen provozieren. Also es geht in keinen Konflikt mit der Glaubensrichtung einher. Und es ist auch in dem Moment wie andere Methoden letztendlich, was sehr, sehr schnell in die Esoterik hinein zitiert wird, ganz weit davon entfernt. Und wir, die wirklich auch ausgebildet sind, die studiert sind als Osteopathen, wehren uns entschieden gegen die alternativ- und esoterische Richtung. Also das Handauflegen hat mit der reinen Osteopathie wirklich nichts zu tun.
Als nächste Hörerin begrüße ich Frau Maria aus dem Erzgebirge. Guten Tag, Frau Maria.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich weiß von meiner Mutter, dass ich schon als Baby Probleme hatte mit der Darmentleerung. Und das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Jetzt wäre erstens die Frage, kann es sein, dass es vererbt wird? Ich kenne das auch von meiner Mutter. Dann habe ich als Kind immer mal früh ein Glas kaltes Wasser getrunken. Und es war aber immer wieder mal tagelang nicht und dann sehr hart. Und ich bin jetzt inzwischen älter und habe meine Ernährung umgestellt auf viel Kraut und Kohl und Gemüse und Obst, wenig Fleisch und versuche das Süße zu meiden, gelingt mir nicht immer. Und aber ich habe starke Probleme mit dem Rücken. Ich hatte eine sitzende Tätigkeit auf Arbeit, bin jetzt zu Hause. Und habe nach wie vor immer den Wechsel, Stuhlgang oder nicht. Was kann ich tun?
Haben Sie, nachdem Sie umgestellt haben mit Ihrer Ernährung, haben Sie da eine Verbesserung gemerkt?
Ich habe sehr ballaststoffreich gegessen, auch viel Joghurt. Und das hat erstmal geholfen.
Sehen Sie, das ist doch schon mal gut.
Haferflocken, Leinsamen. Also wir haben früh immer Müsli-Frühstück gemacht.
Schön, schön. Was ganz wichtig ist, wie ich es bei der Dame zuvor, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, bei Frau Metzger nochmal benannt habe, mit diesem Start in den Tag mit einem heißen Wasserglas, ja, also mit heißem Wasser, damit rege ich schon mal den Stoffwechsel an. Ich erhitze praktisch dann schon mal meinen Verdauungstrakt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei müsste man bei Ihnen wahrscheinlich kombinativ arbeiten. Genetisch bedingt ist meistens ein Gallenproblem. Und zwar, das weitergegeben wird. Ich weiß nicht, hat Ihre Mutter Gallensteine gehabt?
Ja.
Ja. Haben Sie Gallensteine?
Nein, aber ich war mal auf Verdacht, deshalb im Krankenhaus hatte starke, wie Koliken schon, aber es war kein Gallenstein. Mhm.
Wir wissen in der Genetik letztendlich, dass die Galle letztendlich sehr, sehr stark mit der Hüfte zusammenhängt. Und die Hüfte letztendlich ist im Aufhängepunkt Becken. Ja, also das Hüftgelenk wird zwischen dem Oberschenkelknochen und dem Beckenkamm letztendlich gebildet. Und in diesem Becken hängt praktisch der Dickdarm an. Das heißt, wir haben in dem Moment Nummer eins eine Aufhängungsproblematik wahrscheinlich, ja, so eine kleine Schiefstellung vielleicht, dadurch eben zur Folge dann auch diesen Rückenschmerz, den ich vorhin auch benannt habe, durch diese muskulären Varianten. Und zum Zweiten haben wir wahrscheinlich ein Vorverdauungsproblem. Diese Vorverdauungsproblematik, die wird eben genetischerseits weitergegeben. Heutzutage zum Beispiel schaut man bei Kleinkindern, bei Babys letztendlich auf die Hüftgelenkshaltung, ja, auf den Winkel des Hüftgelenks. Hat man früher nicht gemacht. Also in meinem Alter, ich bin jetzt 35, hat man gerade so angefangen, wirklich die ersten Babys zu untersuchen. Hat man aber davor definitiv nicht wirklich gemacht, es sei denn, es war sehr, sehr auffällig. Deswegen würde ich auch Ihnen wirklich anraten, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Mädchen haben, blöderweise wird das weiblicherseits sehr, sehr gerne genetisch weitergegeben, bitte auch das ihrer Tochter oder ihren Töchtern, Enkeln weitergeben, ja, wenn es Mädchen sind, dass sie eben schon von klein auf vielleicht schon mal professionelle Hilfe, einfach mal ein Check-up über einen Osteopathen zum Beispiel mal machen, damit man schon im Wachstum letztendlich so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen kann, dass sich die Genetik so gut durchsetzt. Was können Sie machen? Sie müssen schauen, dass Sie viel Bitterstoffe zu sich nehmen. Bitterstoffe sind zum Beispiel enthalten in Artischocken, in Anis, in Zimt, also bittersüße Sachen, in Zitrone und Grapefruit. Warum bitter? Bittersüß, sauer, bittersüß-sauer regt die Galle in der Produktion an. Und dadurch kriegen wir in dem Moment eine verbesserte Verdauungsleistung dann in dem Moment. In Kombination mit der Ernährung, wie Sie es jetzt eigentlich schon machen, und in einer schönen Beweglichkeit beziehungsweise auch einer schönen Dehnung vielleicht rund um das Becken, dass die Hüften auch schön frei sind, müssten Sie eigentlich ganz gut zurechtkommen.
Rücken, ich habe starke Probleme mit dem Rücken. Ich hatte vor Jahren schon erste Gehversuche, dass es blockiert hat. Ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Mhm. Und jetzt aktuell seit 3 Jahren, ich bin gestürzt vor 3 Jahren aus Kreislaufproblemen heraus und habe mir 2 Brustwirbel gebrochen.
Ach du je.
Konnte aber ohne OP wieder sich stabilisieren, habe aber schon Probleme, auch beim Unterwegssein. Und die Hüfte, da rät mir der Arzt immer wieder zur OP wegen Arthrose.
Na, sehen Sie.
Die rechte, wie Sie es angedeutet haben. Und auch das Knie. Ich bin aber nicht bereit, mich operieren zu lassen. Ich will versuchen, das irgendwie durch Lebensänderungen und mehr Bewegungen zu erreichen, wo es bei mir hapert.
Also Sie merken schon, bei Ihnen ist es sehr, sehr komplex, weil eben wahnsinnig viele Komponenten damit einhergehen. Würde ich Ihnen wirklich anraten, bei sich vor Ort wirklich einen Osteopathen mal aufzusuchen, ja, oder dann einfach in dem Moment mal wirklich eine Woche oder 2 Wochen einfach mal Zeit investieren und dann eine Kombination. Das hört sich jetzt wie Werbung an, aber wir machen es halt einfach hier in der Klinik, eine Kombination mit Ernährungsumstellung und Therapie zu machen. Also jetzt ein Heilfasten zum Beispiel ist natürlich ein super Start, um einen Neustart in den Darm eben hineinzubringen. In Kombination mit der Beweglichkeit oder eben in der Behandlung letztendlich der Gelenke beziehungsweise auch des Darmes per Hand, kommen wir hier und so, was Sie mir jetzt sagen, ist eigentlich unser täglich Brot hier, kommen wir sehr, sehr gut mit zurecht. Und die Leute sind auch sehr, sehr zufrieden beziehungsweise haben danach wirklich deutlich weniger Schmerzen, wenn überhaupt noch.
Ich hoffe, das konnte Ihnen eine Hilfe sein, Frau Maria aus dem Erzgebirge. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir werden am Ende die Nummer des Hörerservices durchgeben, wo Sie dann auch Adressen erfragen können. Vielen Dank und wir kommen nun zu Frau Lederer, die uns aus Österreich, Alpbach, anruft. Sind Sie noch da, Frau Lederer?
Ja, ich bin ja da heute.
Danke für Ihre Geduld.
Wissen Sie, ich habe eine gute Erfahrung beim Magendurchbruch, habe mir jemand. jemand ausgeheilt durch Salbeitee, dreimal am Tag eine Schale, aber ganz leicht, darf nicht bitter sein, und der ist gut geworden. Das ist auf jeden Fall, Salbei ist ein, wirklich was Gutes. Dreimal am Tag, ganz leicht, was man zwischen drei Finger und ja. Mhm. Und das ist was, was ich gute Erfahrung habe, und Schweden bitter in warmem Wasser, ein Teelöffel mit halbes Glas warmes Wasser ist auch gesund.
Frau Lederer, mir fällt jetzt auf, Herr Wurster, auch Sie haben eben bitter genannt. Die zwei Sachen, die klingen auch schon. Salbei, Schweden bitter, klingt bitter.
Das soll aber nicht bitter sein. Ja, da, ja. Schweden bitter Wasser soll auch nicht bitter sein. Man soll alles leicht nehmen und dafür länger.
Ja, vielleicht lassen wir Herrn Wurster noch dazu etwas sagen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Absolut richtig, Frau Lederer. Also ich finde es ja immer toll, wenn die Leute selber nachempfunden haben, dass eben die Naturheilkunde, also die Natur selber, das Natürliche, wirklich für Probleme, die teilweise von der Schulmedizin dann in dem Moment abgestempelt werden, da kann man nichts mehr machen, da müssen sie jetzt einen Protonenhemmer, also einen Säureblocker zum Beispiel nehmen, der man darf die Natur nicht unterschätzen und den Körper schon mal selber auch nicht, weil beide in Kombination sind so effektiv, dass man unglaublich viel Effekt und unglaublich viel erreichen kann, wenn man dem Ganzen einfach nur eine Chance gibt. Und Chance heißt in dem Moment, der Körper ist keine Maschine, sondern der Körper ist wirklich ein Regelwerk, der einfach um eine Heilung, wenn ich mich schneide, brauche ich ein paar Tage, also in den Finger schneide, brauche ich ein paar Tage, bis ein Grind und eine feste Grindsituation entsteht. Und so haben wir es natürlich mit den internistischen Problemen genauso. Man braucht etwas Zeit. Leider Gottes nehmen sich die Leute nicht so viel Zeit. Man müsste dann in dem Moment einfach die Fokussierung weg von der Maschinendenkweise an, aus, Schmerz an, aus, sondern mit dem Arbeiten des Körpers. Der Körper kann wahnsinnig viel. Und wenn er unterstützt wird, umso mehr. Also ich finde es sehr, sehr gut.
Wirklich vielen
super,
Dank,
Frau Lederer.
Vielen Dank, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Österreich. Und wir kommen nach Langen zu Frau Nagel.
Ja, grüß Gott, Herr Wurster.
Grüß Gott, Frau Nagel.
Es ist Folgendes. Ich habe einen Reizdarm. Ich habe deswegen starke Blähungen gehabt, jahrelang. Mhm. Dann habe ich eine Sendung gehört von Radio Horeb. Ich muss sagen, Radio Horeb ist spitze.
Finde ich auch.
Und dann habe ich gehört, Flohsamenschalen. Das trinke ich alle Tage eine Tasse.
Ja.
Und die weiche ich vorher ein, so 2-3 Stunden, und dann trinke ich die. Dann setze ich das ab, unten und oben am Wasser. Das rühre ich auf mit einem Löffel und trinke das dann. Und ich muss sagen, toi, 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 diese Blähungen sind wie weg fast.
Ja, schauen Sie mal. Sind Sie gerade fröhlich? Das war das, was ich vorhin gesagt habe.
Genau. Jetzt habe ich seit einer Woche Rückenschmerzen, habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Und zwar ist es im Bereich zwischen den zwei Hüftknochen, zwischen zwei Hüftgelenken.
Ja.
Und das sind ziemlich stark, ziemlich heftig. Ich war bei meiner Hausärztin, die hat mir verschrieben, Ibuflam 600 Milligramm. Ich soll jetzt 3 Tage einnehmen, habe ich gemacht, Samstag, Sonntag, Montag. Und es ist, ich sage mal, der Schmerz hat sich um die Hälfte reduziert, ist aber nicht weg. Mhm. Was können Sie mir raten?
So, jetzt haben Sie mir einen Grundgedanken schon mal gegeben, weil der Weg oder der Platz zwischen den zwei Hüftgelenken ist sehr, sehr groß. Ich bräuchte es ein bisschen genauer, Entschuldigung, Frau Nagel. Eher nach hinten zum Kreuz oder eher vorne entlang oder eher nach oben oder eher nach unten?
Wenn ich mich bücke.
Wenn Sie sich bücken, also wenn hinten praktisch am Rücken.
Ja,
wenn über dem Po praktisch.
Wenn ich mich nach vorne bücke, dann ist der Schmerz. Das heißt, Schuhsenkel binden, an Schuh binden kann ich praktisch nicht. Ich muss dann auf einer Treppe oder irgendwo auf einer Erhöhung stehen. Dann ist der Schmerz zu stark.
Mhm. Und Sie haben gesagt, 50% ist jetzt durch die Ibuflam-Gabe schon weniger geworden. Ist es von der Intensität, also von der Stärke her weniger geworden oder kommt es weniger häufig vor?
Nee, es ist, wenn ich mich bücke, ist es da, aber es ist der Schmerz nicht mehr so stark.
Okay, das ist schon mal gut. Dann wissen wir, was es ist. Und zwar, wenn es immer wieder kommt, wenn Sie bücken, dann ist es eine reine mechanische Komponente. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich im Beckengelenksbereich ein Problem. Also wo beide Beckenknochen in dem Moment auf das Kreuzbein draufgehen. Warum strahlt das dann in Richtung Hüfte aus? Das ist ganz einfach, weil da die Muskulatur entlangläuft, die dort eben festhängt. Man sollte dann in dem Moment dehnen. Ja, entweder dehnen, beziehungsweise da in dem Fall haben sie wahrscheinlich ein bisschen viel im Garten gemacht. Kann das sein?
Nee, es ist, ich kann mir vorstellen, wo das herkommt. Und zwar habe ich Wagen gelernt. Mhm. Und meine Ärztin hat mir geraten, ich soll langsam anfangen. Ja. Dann ist es eine ganze Gruppe, dann muss ich natürlich mit. Und das hat mich sehr angestrengt.
Haben Sie ein bisschen überanstrengt?
Ja, mhm. Und dann zusätzlich noch, ich mache manchmal im Fernsehen Gymnastik mit. Und dann musste ich mich hinlegen auf den Bauch. Den Kopf nach oben, also Richtung Kreuz, ne? Also Richtung nach oben und noch einmal nachfädeln. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie das einen Schmerz gegeben hat in meinen Rücken und seitdem ist es.
Ja, schauen Sie. Dann probieren wir mal eins. Sitzen Sie gerade?
Ja.
Dann machen Sie mal eins. Können Sie den rechten Fuß auf das linke Knie legen? Also praktisch wie so überschlagen.
Ja, ich versuche das. Augenblick bitte.
Ne, der liegt jetzt da auf dem Bein ab, der rechte Fuß, richtig?
Ja.
Das rechte Knie, das liegt so 90 Grad praktisch dann einfach weg.
Ja.
Richtig? Gut. Jetzt drücken Sie mal das Knie ein bisschen nach unten, das rechte.
Ja.
Mit der rechten Hand.
Ja.
Zieht das hinten im Po?
Ja.
Mhm. Ist das dort, wo Sie den Schmerz haben?
Nee. Ich spüre was. Unten, also im rechten Sitzhäger spüre ich was,
okay.
Aber das ist kein Schmerz, das ist einfach von der Bewegung her.
Okay, und jetzt machen Sie eins, jetzt neigen Sie sich langsam nach vorne, bis Sie merken, da fängt das Ziehen an, den Schmerz. Mit dem Oberkörper, ne?
Ja, jetzt bin ich soweit.
Ja,
jetzt spüre ich den Schmerz.
Jetzt merken Sie es. Jetzt bleiben Sie dort.
Ja.
Und bleiben Sie jetzt so lange dort, bis der Schmerz langsam nachlässt.
Ja.
Das kann ein paar Sekunden dauern. Sie bleiben bitte in der Position.
Ja.
Und halten das.
Ja.
Ein paar Sekunden lang. Und bitte bei den Zuhörern jetzt ganz kurz, das ist jetzt wirklich nicht für jeden Rückenschmerz gedacht, ne? Sondern jetzt gerade nur für den Schmerz, den wir jetzt gerade haben.
Mhm.
Und das ist ganz wichtig. Nicht, dass das hier jetzt jeder macht.
Das wird sich.
Und dann haben wir die Schmerzen mehr. Und dann sagen sie, was hat der Wurster jetzt gesagt? So, wie schaut es denn aus? Ist der Schmerz weniger geworden?
Genau.
Gut, jetzt können wir wieder raus. Sie können wieder nach oben kommen, das Bein ablegen.
Ja.
Und jetzt machen Sie mal eins. Jetzt versuchen Sie mal genau die gleiche Bewegung zu machen, die Ihnen vorher wehgetan hat.
Ja. Ja, ich spüre es noch.
Ist es weniger geworden?
Ja, es ist weniger geworden.
Super. Das machen Sie jetzt auch noch auf der anderen Seite.
Ja.
Und dürfen Sie gerne heute noch eins, zweimal wiederholen und dann müsste es morgen eigentlich gut sein.
Mhm.
Okay?
Ja, gut. Vielen, vielen Dank.
Kein Problem.
Herr Wurster, wir sind jetzt gerade völlig begeistert hier. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt, die Krankengymnastik im Radio mit unmittelbarem Erfolg. Vielen Dank auch Frau Nagel für Ihren Anruf, Frau Beck für Ihren Anruf. Und so, jetzt muss ich gerade hier wieder mal den Überblick bekommen. So, nee, das jetzt brauchen wir Frau Beck aus Bad Kissingen. Grüße Sie, Frau Beck.
Herr Wurster, ich habe auch mal eine Frage, und zwar mit einer Stenose. Ich wollte eher nicht operieren lassen. Es zieht halt, wenn ich länger laufe, ins Bein rein, also unten im Unterschenkel mehr. Was raten Sie dazu? Also Krankengymnastik hilft nicht wirklich. Schlingentisch ein bisschen entlastend. Das ist immer schwierig, OP. Ich denke mal, wenn der Nerv dann verletzt wird, dann ist man, also das ist immer so eine Sache, eine OP. Hallo?
Heimat, willkommen.
Ja, okay.
Die Stenose, Spinalkanalstenose, vielleicht für den Zuhörer ganz kurz, das kann aus verschiedenen Hintergründen sein. Das kann von einem Bandscheibenvorfall sein, das kann aber auch aus anderen Gründen sein. Ein Loch wird enger, Das heißt Stenose. Spinalkanal heißt in dem Moment das Loch praktisch, wo der Spinalnerv, also der Nerv, der aus der Wirbelsäule kommt, letztendlich durchgeht. So, jedes dieser Löcher hat einen gewissen Ausstrahlungsbereich. Das heißt, jeder Nerv hat eine Versorgungsebene, die irgendwo jetzt in der Lendenwirbelsäule bei Ihnen ins Bein heruntergeht. Ja, die entweder in der Außenseite, Vorderseite, Rückseite, das ist je nach Höhe des Nervs. Was man machen kann, Frau Beck, ist als erstes jetzt mal testen, ob es überhaupt einen Sinn macht, da weiterhin gehend dran zu arbeiten. Und zwar Faktor 1 ist, ob man in dem Moment eine Entlastung über Muskulatur hinkriegt. Ja, das heißt in dem Moment manuelle Therapie oder wirklich Osteopathie. Die Osteopathie hat eine manuelle Ausbildung mit integriert in der Ausbildung selber. Und man muss schauen, dass man dann in dem Moment wirklich erstmal eine Bewegungsform dort reinbekommt. Das ist die erste Möglichkeit, was man machen kann. Die zweite Möglichkeit ist, die Kommunikationsebene Schmerz und Hirn zu unterbrechen. Da gibt es eine eigene Therapieform, die aus Bad Homburg kommt, von einem Herrn Roland Liebscher Bracht, nennt sich LNB, die Therapie nach Liebscher und Bracht, die Schmerztherapie. Einfach mal auf dem im Internet schauen unter liebscher-bracht.com. Da kann man eine Postleitzahl angeben und kann einen Therapeuten finden, der eben in dieser Therapie ausgebildet ist. Gibt es nur 1500 in Deutschland. Diese zwei Möglichkeiten hat man. Ja, in dem Fall. Ich würde aber jetzt in dem Moment noch nicht, und das ist jetzt für mich sehr, sehr schwierig, weil ich kann jetzt nicht in sie reinschauen, beziehungsweise müsste dann praktisch jetzt vor Ort die Struktur erstmal untersuchen, ob es dann möglich ist, dadurch wirklich eine Hilfe nochmal zu leisten. Aber im Grunde genommen, eine Verbesserung kriegt man auf jeden Fall hin, wenn man ordentlich arbeitet.
Baden, sind die jetzt bei uns in Kissingen? Also ich habe noch keinen irgendwie. Wo finden wir da einen guten?
Einen Osteopathen?
Ja.
Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich komme ja selber aus Kissingen. Die Frau Mahlmeister können Sie mal googeln. Zum Beispiel. Und sagen Sie liebe Grüße von mir. Vielleicht kriegen Sie dann recht schnell einen Termin, Frau Beck.
Von Bad Kissingen?
Von Bad Kissingen.
Okay, und der Herr Liebscher Roland, also den kann man jetzt googeln, ja?
Wo Sie genau, Liebscher-Bracht. Wie lieb und dann S-C-H-E-R-B-R-A-C-H-T.
Bracht, ja. Okay, vielen Dank, Herr Wurster. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ihnen und auch, Frau Beck.
Alles Gute nach Bad Kissingen.
Machen Sie gut.
Auf Wiederhören. Und noch eine weitere Hörerin wartet in der Leitung. Sie hat sich, ohne ihren Namen zu nennen, gemeldet aus Nordhausen. Grüße Sie.
Hallo?
Ja, Sie sind nun dran.
Guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Ich wollte deshalb meinen Namen nicht nennen, weil es sich um meinen erwachsenen Sohn handelt. Und da wollte ich das nicht sagen. Mhm. Also mein Sohn, der hat des Öfteren mal, sagt er so, er wohnt zwar nicht hier, aber wenn ich ihn mal mit ihm unterhalte, sagt er so einen sauren Stuhlgang. Dass ihm direkt manchmal so, sagt er so, das After brennt. Das wäre das eine und es hat vielleicht auch einen Zusammenhang mit dem Rücken. Er hat nämlich danach im Rücken, hat er jetzt sich vor einigen Wochen so eine Art Wirbel ausgerenkt, aber nicht beim Sport, sondern einfach so. Und dann kriegt er jetzt, man ist eben wieder eingerenkt worden, manuelle Therapie. Und jetzt in der Zeit hat er nun auch noch Heuschnupfen, wo ich gehört habe, dass das auch mit dem Darm zusammenhängt. Was kann man mit der Ernährung schon mal machen, um diesen sogenannten sauren Stuhl, wie er das so bezeichnet, der riecht ihm so sauber, was kann man da machen?
Bei einem sauren Stuhl kann es verschiedene Ursachen geben, aber was eigentlich immer sehr, sehr gut helfen kann oder hilft, ist definitiv mal eine Diätform machen, die in Richtung Basenkost geht, weil man hört es ja schon, ein saurer Stuhl heißt ja in dem Moment, dass der Körper übersäuernde Maßnahmen in sich trägt, die er nach außen loswerden möchte. Ja, das heißt, wenn ich dem Körper dann erstmal basische Kost zuführe, hat er in dem Moment weniger Prozesse, die übersäuernd wirken und muss dann in dem Moment rein theoretisch dann eben auch weniger Säure ausscheiden. Das heißt, in dem Moment wirklich umstellen auf basische Kost, wenig tierische Produkte zu sich nehmen, also tierische Eiweiße zum Beispiel. Was man ganz gut machen kann, ist sehr, sehr gemüselastig sich ernähren. Das wäre schon mal eine gute Option. Ja, viel Wasser trinken, dass die Ausscheidungsprozesse auch gut anlaufen. Das mal über 1-2 Wochen einmal durchfahren. Am Anfang wird es meistens erstmal schlecht, also schlimmer mit dem sauren Stuhl, weil letztendlich erstmal der ganze Müll rauskommen muss. Ja, und dann, wenn Sie merken, so nach 1-2 Wochen, es wird dann besser, bitte dann nicht aufhören, sondern dann gerade nochmal weiterverfahren. Ja, also die meisten Leute sind da sehr, sehr ungeduldig. Wir sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, keine Maschine, sondern wir sind ein Naturprodukt, sage ich jetzt mal, den der liebe Gott sich sehr gut ausgedacht hat. Und das braucht Zeit. Von daher gesehen wäre das schon mal eine gute Option. Wie wir es schon vorhin gesagt haben, irgendwas stimmt ja da nicht. Das heißt, Übersäuerungsprozesse und eben Darmprozesse provozieren dann eine gewisse Haltung, die letztendlich von dem Körper dann oder von dem Menschen dann eben durchgeführt wird. Und dadurch kann dann durchaus bei einer blöden Bewegung gerne mal einen Wirbel blockieren, der dann höllische Schmerzen macht. Ob das jetzt zwangsläufig mit dem Darm jetzt in dem Fall zusammenhängt, müsste man befunden. Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es könnte durchaus einen Zusammenhang geben. Ich würde das mit der basischen Kost probieren. Und würde auf jeden Fall, er ist gut in manueller Therapie, in Versorgung. Da vertraue ich jedem meiner Kollegen, weil der eine gute Ausbildung genossen hat, wenn er manuelle Therapie anbietet. Von daher gesehen ist er da in sehr, sehr guten Händen.
Noch mal eine Frage, kann man da auch was mit Tabletten machen, basische Tabletten oder Tee oder irgendwas?
Das ist, man kann es durchaus machen, aber die Grundlage ist wirklich erstmal eine andere Kostform, wirklich, weil in dem Moment ist es eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein mit Basentabletten erstmal anzufangen, weil wenn der Körper das schon ausscheidet, sauer ausscheidet, dann braucht er größere Hilfe. Ja. Mhm. Das ist nur ein über die Runden bringen mit Tabletten.
Dann hoffen wir, dass es auch Ihrem Sohn bald besser gehen wird, unserer Hörerin. Alles, alles Gute.
Alles Gute.
Herr Wuster, Stichwort Darmsanierung, da gibt es ja oft sehr teure Produkte auf dem Markt. Ich habe jetzt eben so rausgehört, die Tabletten sind gar nicht so das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man wirklich sich richtig ernährt.
Ja, das ist die erste Form, ja, und die Grundlage, weil letztendlich, man muss sich überlegen, man ist ja auch nicht durch Tabletten in diese falsche Richtung gekommen, sondern durch die Ernährung wahrscheinlich oder durch die Form, wie man eben seinen Alltag gestaltet. Man kann durchaus sich mit Tabletten letztendlich über die Runden bringen, aber das Thema ist wirklich, man sollte dann ein Stückchen weiter nach vorne denken. Ja, wie habe ich meinen Alltag gestaltet? Habe ich ihn mit Stresssituationen eben provoziert? Den habe ich natürlich dann danach auch, nachdem ich die Tabletten genommen habe. Das heißt, die Ursache bzw. der Provokateur ist ja nicht weg. Von daher können wir eigentlich an 5 Fingern abzählen, was dann in einer geraumen Zeit wiederkommen wird.
Mhm. No? Das heißt, auch so eine Kur zum Beispiel kann auch nur der Anfangspunkt sein für ein Leben, das danach vielleicht etwas anders läuft als vorher. Noch ein Punkt, den Sie oft genannt haben, Herr Wuster, ist schöne Beweglichkeit. Was verstehe ich denn unter schöner Beweglichkeit?
Ja, schöne Beweglichkeit ist, wenn wir uns in dem Moment einfach mal vorstellen, dass wir in unserem Alltag eigentlich nur ein Bruchteil von der Gesamtbewegung, die wir in jedem Gelenk eigentlich möglich haben, ausnutzen. Da hängt es meistens schon. Also unsere Wirbelsäule, unsere Gelenke sind so filigran aufgebaut, dass wir eigentlich unglaublich bewegbar sind. Ja, also viel beweglicher als jedes andere Lebewesen. Wenn wir uns aber überlegen, wir sitzen am Schreibtisch und dann machen wir vielleicht ein bisschen Sport und da fordern wir eigentlich den Körper in der Bewegung. Und von daher gesehen sollte man eigentlich jeden Tag, wenn es geht, ja, und da muss ich auch an die eigene Nase greifen, also ich versuche es zwar auch, aber ich schaffe es auch nicht immer, man sollte jeden Tag wirklich jedes Gelenk, was man hat, jede einzelne Wirbelsäulenanteil wirklich möglichst mal in die Gesamtbewegung provozieren. Wie viel kann ich, wie viel von der Beweglichkeit kann ich in jedem Gelenk ausführen? Und wenn ich das abfordere, vom Körper. Wenn ich ihn immer anfrage, Mensch, mach mal, dann macht er das auch. Wenn ich ihn nicht diese Beweglichkeit abfordere, sind wir ökonomisch aufgebaut, dann verkürzt er in dem Moment die Muskulatur und behält die dann in dem Moment bei, weil letztendlich das kostet natürlich wieder Kraft und Energie, eben diese Beweglichkeit zu halten. Ne? Und von daher gesehen, zum Rausschmeißen haben wir es leider auch nicht.
Das wäre sicher auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Heute ging es um ungewöhnliche Einflüsse wie Darmprobleme, Rückenleiden erzeugen. Vielen herzlichen Dank, Herr Wurster von der Malteserklinik von Wegbecker, für Ihren Ratschlag, auch Ihren ganz praktischen Ratschlag. Wie sieht es eigentlich mit der Bezahlung der Therapien an der Malteserklinik aus bei Ihnen? Geht das auch über die Kassen?
Das geht auch über die Kassen. Im Grunde genommen sind wir ein Privathaus. Ja, also praktisch für Privatpatienten. Man kann aber durchaus Rezepte zum Beispiel für die Therapien mitbringen, beziehungsweise dann eben, je nachdem, wie man privat versichert ist, werden die Therapien dann auch bezahlt. Wir haben hier absolut qualitativ hochwertiges Personal. Darauf achte ich auch immer, wenn ich Kollegen dann praktisch mit ins Team hole, dass wirklich die Qualität und auch das Know-how von den Leuten wirklich im obersten Limit ist. Mhm. Wir schicken hier die Leute regelmäßig auf Fortbildungen. Ich gebe interne Fortbildungen für jeden Kollegen hier auch, dass jeder osteopathisch eigentlich arbeitet hier.
Das ist also noch zur Vollständigkeit einfach mal, weil ich mir vorstelle, dass viele Hörer diese Frage nun auch gehabt hätten. Wenn Sie Adressen brauchen, auch die anderen, was in der Sendung genannt wurde, Sie können beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen unter 08328 921 110. Warten Sie bitte einen Augenblick, bis wir alles weitergegeben haben. 08328 921 110. Alles Gute, vielen herzlichen Dank, Herr Wurster, bis auf ein nächstes Mal, und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.